Macht mir Freude. Vielen Dank euch, gemeinsam mit euch hier im Lobpreis vor Gott zu stehen und Freude zu haben daran, an dieser Botschaft, die hier auch zugesungen wird. Eins der vielen Lieder, die wirklich so tiefe Message transportieren, mag ich sehr. Ja, was hätte ich vorhin gesagt? Ich glaube, das Erste, was mir dann immer einfällt, was macht mich fröhlich, glücklich? Ich musste immer sehr schön ans Meer denken, ja. Da bin ich, glaube ich, ziemlich schnell ganz, ganz tief in der Freude drin, entspannt, glücklich. Da habe ich, was ich brauche. Aber auch so ein Tag wie gestern zum Beispiel, viele haben es erlebt, wir hatten die Begründet Glauben-Konferenz in Heimsheim. So ein Tag macht mich auch fröhlich, gemeinsam mit vielen anderen über Gottes Botschaft nachzudenken, auch gedanklich mit dem Glauben zu ringen. Also schön, dass viele da waren, wie die nicht da waren, man kann es nachschauen. Wird bald einiges online gehen, sonst vielleicht beim Kaffee später mal den ein oder die andere fragen, die da waren, was sie so erlebt haben. Tatsächlich ist das jetzt immer wieder ein Riesenthema. Ja, was macht dich glücklich? Was ist dein Lebensziel? Was macht dich fröhlich? Oder merkt man so in der Soziologie, in den Umfragen der letzten Jahrzehnte, dass sich das sehr stark geändert hat, wenn Menschen so nach einem Lebensziel gefragt wurden, nach dem, was sie sich wünschen, was sie brauchen. Da hat sich das sehr stark verschoben, wo früher noch Leute, sage ich mal, vielleicht Zeiten geprägt waren, wo sie Mangel hatten, Entbehrungen und dann gefragt wurden, ja, was brauchst du, was ist dein Lebensziel, wo sie gesagt haben, ja, der Familie soll es gut gehen, wir wollen versorgt sein, ich brauche was zum Essen auf dem Tisch, Hauptsache einen guten Job, dass ich ein Einkommen habe, kein Krieg und so weiter. Oder Menschen haben früher vielleicht gesagt auf das Thema Lebensziel, ja, ich möchte was einbringen, ja, ich möchte vielleicht für mein Land da sein, ich möchte für meine Familie da sein. Und das verschiebt sich immer mehr, dieser, sag ich mal, große Blick, vielleicht auch der Blick auf andere, verschiebt sich in den Statistiken und Umfragen der letzten Jahre immer mehr dahin, dass es darum geht in den Antworten, ich will glücklich sein. Ich will, dass es mir gut geht. Ich will das tun, das, was mich fröhlich und glücklich macht. Ich will mein Glück finden. Also der große soziologische Shift, wenn man so will, hin zu einem Fokus auch auf andere, Fokus eher auf sich selbst, auf das eigene Glück, auf die eigene Entfaltung, auf die eigene Freiheit, auf die eigene Erfüllung. Und da frage ich mich dann schon hin und wieder, funktioniert das Glück oder die Freude, funktioniert die wirklich so als Maxime, als Credo, als Gesetz über das eigene Leben? Ich entscheide mich immer für das, was mich glücklich macht. Das steckt da leider ja irgendwie dahinter. Und ich glaube, das bringt mit sich schon so einige Probleme, denn woher weiß ich denn, dass das, was ich jetzt an Entscheidungen treffe, dass mich das vielleicht auch noch morgen oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren wirklich glücklich macht? Ich habe so viele Möglichkeiten im Leben, woher weiß ich denn, welche von den 1000 Möglichkeiten die ist, die mich am glücklichsten macht? Und dann habe ich auch das Problem, da wo ich wirklich in dem Moment Glück empfinde, vielleicht am Strand oder bei der Tasse Kaffee oder bei einem guten Konzert oder selbst im Sonntagsgottesdienst, es sind ganz oft ja nur so Momente, manchmal so Augenblicke, wortwörtlich, wo ich wirklich so das Gefühl habe, jetzt gerade bin ich irgendwie glücklich. Und irgendwie reicht mir das nicht. Ich wünsche mir ein tieferes Gefühl von Glück, Erfüllung, von Freude. Und was ist denn auch zum Beispiel, wenn ich das gerade nicht erleben kann? Wenn ich gerade nicht das Glück habe, dass ich irgendwie ans Meer fahren kann, wenn die Kaffeemaschine morgens vielleicht kaputt ist, wenn ich krank bin, wenn ich gerade nicht auf den nächsten Berg steigen kann, wenn ich vielleicht nicht in Gemeinschaft Gottesdienst feiern kann. Herzlich willkommen im Philipperbrief. Wir starten da heute rein und die Suche nach Glück und Freude, die beschäftigt eigentlich auch diesen Paulus, der diesen Brief an uns schreibt. Aber ich glaube, wir können von ihm eine ganze Menge auf eine spannende Art und Weise über die Frage nach, was macht mich glücklich, wo bekomme ich wirklich tiefe, bedingungslose Freude her, fundamentale Freude her, von ihm einiges lernen, weil er diesen Brief schreibt, als er gerade auf unbestimmte Zeit im Gefängnis sitzt. Wo er wahrscheinlich nicht regelmäßig an die Tasse Kaffee oder Tee, was man auch immer so getrunken hat, kommt, weil er nicht die Gemeinschaft erleben darf in dem Sinne mit anderen, die ihn in dem Moment glücklich machen, wo er jede Menge Entbehrungen hat und wo er sogar davon ausgehen muss, dass das die letzten Tage seines Lebens sind. Paulus schreibt diesen Brief etwa im Jahr 62 während seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Aber er wusste noch nicht, dass es seine erste ist. Wenn er gewusst hätte, dass es seine erste ist, dachte er, ja, es gibt noch eine zweite, das heißt, ich komme hier wieder lebend raus. Das wissen wir heute. Für ihn war das damals einer der Briefe, die er geschrieben hat, mit dem Fokus, mit der Gewissheit, vielleicht sind das meine letzten Zeilen. Vielleicht kommt morgen der Prozess, vielleicht muss ich morgen meinen Kopf auf den Richtblock legen. Und gerade dieser Brief gilt als der Freudebrief in der Bibel, als der Brief der Freude. Paulus hat uns deswegen, glaube ich, eine ganze Menge dazu zu sagen, wo man wirklich anhaltende, tiefe, fundamentale Freude finden kann, die unabhängig ist von den Umständen, unabhängig davon, ob ich mich frei bewegen kann, ob ich essen kann, was ich will, ob ich reisen kann, wohin ich will. Paulus hat einen Brief der Freude geschrieben. Wir starten rein in das erste Kapitel. Es schreiben Paulus und Timotheus Sklaven von Christus Jesus. An alle Gläubigen in Philippi, an alle, die in Christus Jesus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Und immer, wenn ich um etwas bitte, bete ich auch mit Freude für euch. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an für Gottes gute Botschaft eingesetzt, und das tut ihr bis heute. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Es ist durchaus angemessen, wenn ich so über euch denke, weil ihr mir besonders am Herzen liegt. Denn ihr habt alle Anteil an der Gnade, die ich sowohl als Gefangener erfahre, als auch dann, wenn ich das Evangelium verteidigen und seine Wahrheit bekräftigen muss. Gott weiß, dass ich mich nach euch allen mit der ganzen Liebe sehne, die Christus Jesus mir gab. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Am Tag des Christus sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen, erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Christus Jesus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt und gelobt. Ihr sollt wissen, meine Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn hier weiß jeder, dass ich meine Fesseln für Christus trage, sogar die Soldaten der Palastwache. Und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht predigen, andere aber verkünden die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun es aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen verkünden das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. Aber was macht es schon? Es wird doch Christus verkündigt. Ob es nun auch aus ehrlichen Beweggründen getan wird oder nicht, Hauptsache es wird getan. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen. Ich hoffe, ich habe es so vorgetragen, dass ihr merkt, die Freude von Paulus kommt in diesen Versen meiner Meinung nach schon extrem deutlich rüber. Nicht nur, dass das Wort Freude auftaucht, sondern auch was und wie er schreibt. Und bevor wir uns da rein vertiefen, wie er zu dieser Freude kommt, im Knast sitzend, noch so ein paar Takte zur Situation vom Philipperbrief. Paulus war, das lesen wir in Apostelgeschichte 16, irgendwann auf seinen Reisen durch den Heiligen Geist im Traum gerufen worden, nach Europa zu gehen. Ja? Mazedonien, Apostelgeschichte 16. Und Philippi ist wohl die erste europäische Gemeinde. Da hat er zum ersten Mal Gemeinde gegründet, Fuß auf europäischen Boden gesetzt. Für uns als Europäer vielleicht auch ein ganz spannender, wichtiger Meilenstein. Das Evangelium, die Botschaft von Jesus, kommt nach Europa. Hier treffen Paulus und Silas auf Lydia, die Purpurhändlerin, eine der wenigen Juden wohl in dieser Gegend. Und da wird wohl ja, die erste Frau bekehrt dort. Es wird eine erste Gruppe von Christen dort dann gegeben haben. Und schließlich schreibt er später an diese Gemeinde in Philippi. Philippi, das wissen wir auch aus der Geschichte, war eine römische Siedlung, die wohl sehr stark von Kriegsveteranen bevölkert wurde. So eine Art Seniorenresidenz für römische Legionäre. Das war Philippi. Und die hatten da besondere Privilegien, die mussten keine Steuern mehr zahlen, hatten ganz viel auch Unterhaltungsprogramm. Es gab eine große kaiserliche Kaserne, die hier im Philipperbrief gerade ja erwähnt wird. Ich habe es gerade vorgelesen. Wahrscheinlich auch mit der Leibgarde des Kaisers ausgestattet, weil der römische Kaiser hier in Philippi wohl zumindest oft Zwischenstation gemacht hat. Und auch in Philippi damals landete Paulus schon im Gefängnis. Er kannte das schon. Ich weiß nicht, ob das ein Trost ist, aber er kannte das schon. Es scheint sich durch sein Leben durchzuziehen. Ich glaube, einige Abenteuerland-Kinder hatten letzte Woche auch die Story von Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Also Paulus hat auf jeden Fall ambivalente Erinnerungen, glaube ich, an Philippi. Vieles ist gut gelaufen, Gott hat mächtig gewirkt. Auf der anderen Seite ist er im Knast gelandet. Geistlicher Erfolg, geistlicher Widerstand gehen da oft Hand in Hand. Das mal ein grober Hintergrund zu der Situation. Aber jetzt tauchen wir mal ein und fragen uns für diese ersten Verse allein schon, bevor wir die Reise oder die Suche nach Freude und Glück durch den ganzen Philipperbrief weitermachen, allein schon in diesen ersten Versen steckt da eine ganze Menge drin. Wie kommt Paulus zu seiner Freude? Falls du dir Notizen machst, hilft das vielleicht. Ich habe so eine Dreiteilung mir wieder überlegt. Drei Dinge, die ich identifizieren kann aus diesen ersten Versen. Warum ist Paulus im Gefängnis so ein fröhlicher Mann? Erstens glaube ich, weil er wusste, wer er ist. Stichwort Identität. Zweitens, weil er wusste, worauf es ankommt. Gelingendes Leben. Und drittens, weil er wusste, wo er hingeht, wie es weitergeht. Tragfähige Hoffnung. Ein paar Gedanken dazu. Erstens also, Paulus wusste, wer er ist. Wenn man sich allein schon die Eröffnung, den Anfang dieses Briefes anschaut, oder allgemein die ganzen anderen ersten Verse der Briefe von Paulus und den anderen vergleicht, das wäre auch mal ein ganzer Bible-Study-Abend vielleicht wert, da sieht man, wie Paulus schon ganz oft den Ton oder das Thema von seinem Brief schon festlegt. Jeder Brief geht immer ein bisschen anders los. Wir kennen das ja auch. Ja, wenn wir Briefe oder E-Mails schreiben, da geht es einmal entweder sehr geehrte Damen und Herren, wenn es ein bisschen förmlicher wird, oder lieber XY, wenn man irgendeinen Freund schreiben, oder geliebte XY, wenn man an eine engere Freundin schreibt. Also man merkt schon, allein wir heute auch, wie wir einen Brief, eine E-Mail irgendwie eröffnen, das sagt was aus über das, was danach kommt und über das Verhältnis zwischen mir und dem Empfänger oder der Empfängerin. Es sagt was über das Verhältnis zwischen Schreiber und Empfänger aus. Und was schreibt Paulus hier? Nun, erstmal können wir festhalten, was er nicht macht. Er macht hier nicht dieses große Fass auf. Er erinnert die Philipper nicht an seine herausragende Stellung als Apostel. Das könnte er auch, wenn man zum Beispiel den Korintherbrief hernimmt, wo er richtig aufräumen muss in der Korinthergemeinde. Da ist richtig, ich wollte schon sagen, die Kacke am Dampfen, ich weiß nicht, ob man das Sonntagmorgen so sagen darf, aber ihr wisst, wie ich es meine. Da ist wirklich viel im Argen. Da muss er richtig autoritativ auftreten. Und deswegen schreibt er zu Beginn des Korintherbriefs, Paulus, berufener Apostel und so weiter. Hier im Philipperbrief ist der Tonfall ein ganz anderer. Hier ist der Tonfall so: Paulus und Timotheus, Knechte oder besser Sklaven Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder. Ihr merkt vielleicht so ein bisschen den Unterschied. Paulus identifiziert sich hier selbst als Sklave Jesu, als Leibeigener, als einer, dessen Leben voll und ganz dem Herrn Jesus gehört. Einer, der dient, der für jemand anderen lebt. Paulus hat sich selbst nie für zu wichtig genommen. Er wusste, wer er ist. Er wusste vor allem, wer er vor Gott ist und wer er deswegen im Verhältnis zu anderen ist. Er hat sein Leben über Gott, über den Vater, über seinen Herrn Jesus Christus definiert. Ich glaube, Paulus litt nicht unter diesem modernen Imposter-Syndrom, ja, dieses moderne Phänomen, wo man ständig irgendwie das Gefühl hat, nicht kompetent zu sein oder irrtümlich in irgendeine gute Position gekommen zu sein. Das ist ein Phänomen, das die Betroffenen ziemlich stresst, auf jeden Fall die Freude raubt, ja, wenn man das Gefühl hat, nicht am richtigen Platz zu sein, der falschen Identität zu sein, vielleicht irgendwelche Masken zu tragen, die falsche Person für die falsche Aufgabe zu sein. Nicht so Paulus. Paulus wusste, wer er war. Er wusste, wer er vor Gott war. Und das war für ihn Grund zur Freude. Er konnte voller Freude und voller Stolz sagen: Ich bin Sklave Jesu Christi. Wir in unserer westlichen Welt zumindest haben kaum noch ein Bild davon, was Sklaverei bedeutet. Leider ist es so, dass wir heute in der Weltgeschichte mehr Sklaven haben als jemals zuvor in der Welt. Mehr als zuvor jemals in der Weltgeschichte. Und dass diese Sklaven heute auch noch viel schlechter behandelt werden als die Sklaven damals. Es gab im Römischen Reich ein gewisses Sklavenrecht. Die waren auch mit manchen Schutzprivilegien ausgestattet. Es war nicht alles so furchtbar, wie wir es uns manchmal ausmalen oder wie es heute ist. Aber trotzdem war klar, ein Sklave darf nicht über sein eigenes Leben entscheiden. Es war natürlich das Maß aller Dinge, ein freier Mensch zu sein, zu sagen, was ich möchte. Ich entscheide, was mich glücklich macht. Ich entscheide, was ich mit meinem Leben anfange. Und ich glaube deswegen, viele von uns würden sofort mir recht geben und sagen, ein Sklave zu sein, das ist nicht so richtig das erklärte Ziel von uns. Aber Paulus sagt es hier aus freien Stücken, er sagt es voller Freude, weil er nicht ein Sklave von irgendwem ist, sondern weil er Sklave von Jesus Christus ist, weil er mit seinem Leben Jesus Christus angehört. Und hier kommt es wie so oft zu so einer Paradoxie des Evangeliums. Ja, das Evangelium stellt ganz, ganz oft die Gedanken, die Regeln, die Dynamiken, die Machtverhältnisse dieser Welt vollkommen auf den Kopf. Fast schon auch auf ironische Art und Weise. Ja, der Schwache ist stark im Herrn. Der Arme ist reich bei Gott. Der Verfolgte ist gesegnet von Jesus. Der Sklave ist der fröhlichste Mensch. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir auf dem Weg der Freude sind, wenn wir die Freude suchen, das wirklich tiefe Glück suchen, dann sollen wir uns mal überlegen, so diese ganzen Maximen dieser Welt auch zu hinterfragen. Was sagt die Welt, was uns glücklich macht? Und was ist vielleicht manchmal komplett auf den Kopf gestellt, was Jesus zu diesen Themen sagt? Und so verrückt es auf den ersten Moment klingt, vielleicht ist das der genau der richtige Weg, wo wir Freude finden, wo wir unsere Suche nach Freude führen sollen. Der Sklave ist der fröhlichste Mensch. Ein vollkommenes Gegenteil eigentlich zu dem, was heute so gesagt wird. Tu, was dich glücklich macht, wo du Freiheit findest. Und hier, ich bin Sklave Jesu Christi. Er ist mein Herr. Und wenn er sagt, ich soll jetzt hier im Gefängnis sitzen, dann tue ich das. Und nicht griesgrämig, sondern voller Freude und Hoffnung und vielleicht Erwartung, dass er daraus was Großartiges macht. Also bei Paulus wäre der Punkt 1 hier, die Freude kommt daher, er weiß, wer er ist, wer er vor Gott ist. Ich lebe nicht für mich, sagt Paulus, sondern mein Leben gehört Jesus, meinem Herrn. und ich bin stolz und fröhlich dabei, sein Knecht und Diener zu sein. Und der zweite Punkt, Paulus wusste, worauf es ankommt. Stichwort gelingendes Leben. Wenn wir fragen, wie wir glücklich werden, Glück im Leben finden, dann fragen wir ja von der reinen Wortbedeutung auch her, eigentlich, wie Leben gelingen kann. Glück, ja, das kommt von Glücken. Ich möchte, dass es glückt, also gelingt. Das ist eigentlich die Wortbedeutung dahinter. Wenn ich Glück habe, merke ich, ja, mir gelingt gerade etwas. Ja, irgendwie ist gerade alles stimmig. Es ergibt Sinn. Das heißt, eine Antwort auf die Frage nach Glück und Freude liegt darin, sagen zu können, ich weiß, wozu ich lebe, ich kenne meinen Platz, ich weiß, wie Paulus, worauf es ankommt. Ja, was genau wusste Paulus? Er wusste zum Beispiel, dass das, wofür er sein Leben einsetzt, nicht umsonst sein würde. Wir lesen ja hier, in Vers 6 war das, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Und in den Versen 10 und 11, da schreibt er den Philippern, ihr sollt prüfen können, worauf es ankommt. Also das ist der Punkt, worauf kommt es an im Leben, wie gelingt Leben? Sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Worauf kommt es an nach Paulus? Ein Leben vor Gott, ein Leben zur Ehre und zum Lob, ja und zur Freude Gottes. Und zu wissen, hier Vers 6, dass das, was begonnen wurde, wo Gott sein Ja dazu gesagt hat, was angefangen wurde in Philippi, wo Paulus gemerkt hat, er ist dahin gesandt worden, Menschen haben aufs Evangelium reagiert, es gibt inzwischen eine Gemeinde, die Christenheit wächst auch dort, Gott baut sein Reich auch dort. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und weiß nicht, wie es weitergeht. Aber er hat die Gewissheit, dass Gott, wenn er ein Werk anfängt, dass Gott sich auch darum kümmert, dass es weiterkommt. Das heißt, Paulus wusste, wofür er sich eingesetzt hat, das war nicht umsonst. Die äußeren Umstände sagen, jetzt sitzt er im Gefängnis und weiß nicht, vielleicht stirbt er übermorgen. Aber er hatte Freude darin, weil er weiß, da ist was begonnen worden. Ich durfte meinen Teil dazu beitragen. Und Gott wird es vollenden. Ich durfte etwas sein zum Lob und zur Ehre Gottes. Paulus wusste, wo sein Platz ist. Er hat dazu beigetragen, ein Stück weit das Werk Gottes zu tun. Aber es ist Gottes Werk. Und darum wird auch mein Einsatz, selbst wenn ich hier im Gefängnis sterbe, nicht umsonst gewesen sein. Egal wie klein oder groß der Beitrag ist, es ist Gottes Werk und Gottes Bau. Was Gott begonnen hat, das bringt er auch zu Ende. Und so möchte ich diesen Vers 6 auch euch ganz persönlich einmal zusprechen. Denn auch ihr seid ja ein Werk Gottes. Auch euer Glaube, so jung er vielleicht ist, so frisch er ist oder egal wie alt er ist, ist ein Werk Gottes. Und es ist ein Zuspruch für dich und mich, also ganz persönlich. Gott hat ein Werk in dir angefangen und er hat dich angesprochen, er hat dich zum Glauben geführt. Er wird dich nicht wieder loslassen. Er wird vollenden, was er in dir angefangen hat. Freut euch das? Ich hoffe das. Was genau wusste Paulus über ein gelingendes Leben? Er wusste, dass es am Ende auf eine Sache ankommt, die Ausbreitung des Evangeliums. Er hatte einen klaren Fokus, an dem er alles messen konnte. Es braucht immer ein Ziel, um einen Maßstab, um auch zu sehen, ja, glückt mein Leben, gelingt mein Leben? Worum geht's denn? Für Paulus war dieser Fokus klar. Das Evangelium von Jesus soll möglichst viele Menschen erreichen. Als Christen sind wir eingepflanzt in diese große Geschichte Gottes. Der große Fokus unseres Lebens sollte seitdem auch klar sein. Dazu beitragen, Anteil nehmen an der Mission Gottes mit dieser Welt. Gott wird Mensch, um die Menschen zu retten. Jesus stirbt am Kreuz, um die Menschen zu retten. Und er sendet Menschen aus, um davon anderen zu erzählen. Gerettete Jesus-Menschen, Menschen in der Nachfolge Jesu, sollen dazu beitragen, dass dieser Wunsch Gottes erfüllt wird. Und Paulus hatte genau diesen Fokus. Und mit diesem Fokus, ja, es geht nicht um mich, es geht um den Plan Gottes mit dieser Welt, um die Ausbreitung des Evangeliums. Mit diesem Fokus kann derjenige, der im Knast hockt, den Christen draußen in Philippi Trost spenden. Und dann schreibt er voller Freude das: Ihr sollt wissen, meine Geschwister, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Da sehen wir diesen Fokus. Paulus ging es nicht darum, am Strand zu sitzen, genug zu essen zu haben und frei und fröhlich zu sein im Hier und Jetzt. Er saß im Gefängnis und freut sich darüber, dass das Evangelium gerade deswegen weiter verbreitet wird. Denn hier weiß jeder, dass ich meine Fesseln für Christus trage, sogar die Soldaten der Palastwache. Und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft sogar noch mehr Mut bekommen, selber jetzt rauszugehen. Das ist auch wieder was so auf dem Kopf steht, finde ich. Ich habe mich total gewundert, als ich das gelesen habe. Da wird ein Christ wegen seinem Glauben ins Gefängnis geworfen. Und da wäre die natürliche Reaktion doch eigentlich zu sagen, oh, wir gehen hier mal lieber weg oder wir ducken erstmal uns ein bisschen klein. Nein, sie haben das gesehen und dadurch Mut bekommen, erst recht Gottes Wort weiterzusagen. Der, der im Knast hockt, freut sich und tröstet sogar noch die, die sich Sorgen um ihn machen, weil er ein klares Ziel, einen klaren Fokus für ein gelingendes Leben hat. Hauptsache, das Evangelium wird verbreitet. Liebe Geschwister in Philippi, ja, seid nicht traurig, seht doch, weil ich hier im Knast hocke, haben die ganzen Soldaten in dieser Kaserne haben davon gehört und die fragen sich alle, warum hockt dieser Mann, der by the way römisches Bürgerrecht hatte, warum sitzt er hier bei uns im Verlies? Und dann stehen vielleicht so zwei Palastwachen dann rum, gelangweilt in ihrer Schicht, passiert ja eh nichts in so einem Gefängnis. Ja, das ist einer dieser Christen wieder. Ach ja, die Christen schon wieder. Ja, was wollen diese Christen? Was ist das eigentlich genau? Ja, die sagen irgendwie, der Kaiser in Rom ist nicht das Maß aller Dinge. Was? Oh, interessant. Ganz schön mutig. Huiuiui. Wer ist dann Maß aller Dinge? Was, ein gekreuzigter Jude? Ja, jetzt wird es ein bisschen verrückt. Das klingt schon ziemlich seltsam. Ja, aber der scheint es irgendwie ernst zu meinen, weil der ist ja fast schon freiwillig hier im Knast deswegen. Er hört ja nicht auf, davon zu reden, könnte er doch machen, bei Wasser und Brot. Wenn er Pech hat, wird er sogar dafür hingerichtet. Was sagen die noch? Der gekreuzigte Jude ist wieder lebendig geworden. Ja. Jetzt wird es ein bisschen zu wild. Also ich weiß nicht, wie ihr euch diese Gespräche dieser Soldaten vorstellt, auf dem langweiligen Wachtposten. Aber Paulus sagt, es ist überall bekannt geworden. Alle reden davon. Und vielleicht, das stelle ich mir dann so vor, hat dann im Schatten der Dunkelheit der ein oder andere Soldat mal doch heimlich an der Zelle von Paulus vorbeigeschaut und ihn mal selber befragt, was hat es alles mit diesem gekreuzigten Juden auf sich. Es heißt jedenfalls, es ist in der ganzen Kaserne bekannt geworden. Es war Gesprächsthema und Paulus freut sich darüber. Alles steht Kopf. Das Evangelium stellt die Welt und unsere Vorstellungen, wo wir Freude finden, völlig auf den Kopf. Und vielleicht ist diese Story von Paulus im Gefängnis auch ein kleiner Trost für uns, wenn wir mit Freunden oder Arbeitskollegen reden und vielleicht ein müdes Lächeln ernten, wenn wir über den Glauben reden, wenn wir versuchen, unsere Freude an Jesus irgendwie weiterzusagen. Hauptsache, Jesus ist Gesprächsthema. Hauptsache, Jesus kommt durch uns zu Wort. Paulus wusste also, worauf es ankommt. Das war Punkt 2. Es geht nicht um ihn, nicht um sein weltliches Schicksal, sondern um die Ausbreitung des Evangeliums und Gottes Plan mit dieser Welt. Wenn ich dazu beitragen darf, dann ist mein Leben auf dem richtigen Weg. Dann ist mein Leben gelingend. Aber dazu muss irgendwie schon auch beides zusammenkommen. Der erste Punkt, ich muss wissen, wer ich in Jesus bin und ich bin Teil seines Plans. Denn Paulus nennt hier auch andere. Vers 15 bis 18. Ja, da gibt es wohl irgendwelche Leute, die aus falschen Motiven Jesus verkündigen, weil sie vielleicht eigene Machtansprüche haben. Paulus nennt hier Neid und Streitsucht. Also es wird über Jesus geredet, manche mit falschen Motiven, nicht aus Liebe. Aber es gibt auch die, die Jesus aus Liebe weitersagen. Und das sind die glücklichsten, fröhlichsten Menschen, weil die selber Identität bei Jesus haben und wissen, worauf es ankommt, mit Jesus unterwegs sind. Also ein letzter Punkt noch auf der Spurensuche nach der Quelle von Paulus' Freude ist letztlich das. Paulus wusste, wie es für ihn weitergeht. Eine tragfähige Hoffnung. Paulus ahnte, wie es in den nächsten Wochen für ihn weitergeht. Glückliche Freiheit oder Hinrichtung. Aber das meine ich damit nicht. Paulus wusste, wie es danach, der Ewigkeit, mit ihm weitergeht. Er hatte eine tragfähige Hoffnung. Paulus wusste, wer er ist vor Gott, worauf es ankommt im Leben. Aber das vielleicht Stärkste ist ja dieser Punkt. Oder zumindest der Punkt, ohne den die ersten beiden an Kraft verlieren würden und an Bedeutung verlieren würden. Ich kann mich ja für die beste Sache dieser Welt einsetzen oder auch für die schlechteste, aber es wird irgendwann der Punkt kommen, wo alles egal gewesen sein wird. Es wird der Punkt kommen, wo alles, was ich getan haben werde, an Bedeutung verlieren wird, wenn mit dem Sterben alles aus ist. Ich glaube, ich habe euch schon mal ein Lieblingszitat von mir mitgebracht. Woody Allen drückt es einmal sehr prägnant aus, diesen Fokus auf das Ende des Lebens. Da schreibt er einmal, er sagt es in dem Interview, man fängt an zu denken, wenn man jünger ist, wie wichtig alles ist und wie die Dinge richtig laufen müssen, Job, Karriere, das Leben, die Entscheidungen und all das. Und dann beginnt man nach einer Weile zu erkennen, dass man schließlich stirbt und dann schließlich brennt die Sonne aus und die Erde ist verschwunden und schließlich alle Sterne, alle Planeten, das ganze Universum geht, verschwindet und es bleibt überhaupt nichts übrig. Keine Shakespeares, Beethoven oder Michelangelo, weg. Und alle 100 Jahre ist es, als würde der ganze Planet sauber gewaschen. Der Präsident und der Bankräuber, sie sind alle weg. Also, es scheint nur eine große, bedeutungslose Sache zu sein. Wenn du das Gefühl hast oder die Überzeugung, mit dem Sterben ist letztlich alles aus, dann trifft Woody Allen hier, glaube ich, genau ins Schwarze. Und vielleicht fällt euch das auf, ich finde es immer wieder spannend, wie er hier den Blick auf die Zukunft mit der Moral, den Entscheidungen im Hier und Jetzt verbindet. In 100 Jahren wird es egal sein, wie ich mein Leben gelebt habe, ob als Präsident ich mich für die Gesellschaft eingesetzt habe oder als Bankräuber gegen die Gesellschaft und für den eigenen Geldbeutel. Es wird in 100 Jahren vollkommen egal sein, wenn mit dem Sterben alles aus ist. Du kannst das glücklichste Leben führen. Du kannst dein ganzes Leben am Strand verbringen. Du kannst die größte Freude an Job, Karriere, was auch immer haben. Und das ist gut. Aber wenn wir ehrlich in uns reinschauen, glaube ich, dann kommt immer mal wieder der Moment, wo wir merken, dass da in aller Freude auch so eine Schwere mitschwingt. Immer schwingt dann auch immer so diese Gewissheit mit oder diese Gedanken, es ist nur vorübergehend. Wenn du oben auf dem Berg stehst, da kommt diese Wehmut, mischt sich dann so rein, dass du weißt, ja, es geht ja dann auch gleich wieder runter. Und es kommt auch wieder vielleicht ein Alltag und es kommen auch wieder Zeiten unten im Tal. Irgendwann merken wir schon, die Vergänglichkeit, die Flüchtigkeit des Glücks, die können wir so einfach nicht aufhalten. Es trübt die größte Freude, wenn ich weiß, dass sie eines Tages vorbei sein wird. Aber was sagt hingegen die Bibel, was schreibt Paulus hier? Er erhebt die eigene Perspektive des eigenen Lebens auf den Tag des Christus. Er richtet den Blick auf die Ewigkeit. Ich glaube, Paulus, wenn er da sich einrichten durfte in seiner Gefängniszelle, ich glaube, er hatte da keinen Abreißkalender, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wo er die Tage gezählt hat oder sich Kreuze gemacht hat, wie lange er schon im Gefängnis sitzt. Das war nicht der Fokus von Paulus. Ich glaube, er hatte an dieser Wand nur einen Blick, den Tag des Herrn, der Tag des Christus. Und wenn man ihn gefragt hat, welcher Tag ist heute, dann hat er geantwortet, heute ist der Tag vor dem Tag des Herrn. Ich glaube, so hat Paulus sein Leben in dieser Zelle gelebt. Er richtet seinen Blick auf den Tag des Christus. Das ist sein Ziel, das ist seine Hoffnung, das ist seine Zukunft. Und so sagt er ja in Vers 11, prüft, worauf es ankommt, seid bereit für den Tag des Christus. Und in dem Vers 6, den wir auch schon hatten, Gott wird das gute Werk in euch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Paulus freut sich darauf. Es wird eine Auferstehung von dir und mir geben, weil es schon eine Auferstehung von Jesus gab. Egal, ob ich hier im Gefängnis sterbe. Jesus wird wiederkommen und alles vollenden, was er begonnen hat. Und mein Leben wird nicht umsonst gewesen sein. Freut euch. Freut euch, dass ihr das sehen werdet, diesen Tag des Herrn, wo es wirklich heißt wie in der Jahreslosung, es ist alles neu. Es ist alles neu. Also ein großes Geheimnis der Freude des Paulus liegt in der Vorfreude darauf, dass Jesus wiederkommt und alles, wirklich alles gut und richtig machen wird. Und darum kann er dann auch diese Stelle von heute abschließen mit diesem Vers 18 und sagen, darüber freue ich mich. Jetzt, im Hier und Jetzt, das ist mein Alltag, ich freue mich jetzt und ich werde mich auch künftig freuen. Und ich glaube, mit diesem künftig, da meint er nicht morgen und übermorgen, weil es könnte für ihn jeden Tag aus sein. Ich glaube, hier steckt die Ewigkeitsperspektive drin. Hier freut er sich, dass er in der Ewigkeit voller Freude leben wird. Und es hat Auswirkungen auf das Hier und auf das Heute. Darüber freue ich mich hier und heute und ich werde mich zukünftig freuen. Luther hat einen Lieblingspsalm gehabt, den Psalm 118. Der steht in Latein eingraviert in seinem Zimmer bei uns, wo ich aufgewachsen bin, in einer großen Burg, wo er ein paar Monate Gefangenschaft oder Flucht verbracht hat. Auf Latein heißt der Non moria sed vivam et narrabo opera domini. Es war für mich immer gut im Lateinunterricht, die Futurformen zu lernen oder zu bemerken. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das war auch Luthers Zukunftsperspektive. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und genauso weiß Paulus auch, dass seine Freude und sein Glück, dass das in Jesus gegründet ist. Und deswegen vollkommen unabhängig davon ist, wie die äußeren Umstände aussehen. Und dass diese ewige Freude aus dem Himmelreich schon hier in den Alltag vorausstrahlt. Ich freue mich jetzt, ich werde mich auch in Ewigkeit freuen. Ja, und diese Lebensfreude, der wollen wir weiter auf die Spur gehen durch den Philipperbrief. Das war erstmal der Einstieg, wo, glaube ich, schon eine ganze Menge Tiefgang drinsteckt. Ich wünsche uns, dass wir diese Freude, die unabhängig ist von allen Umständen, die Freude, die in Jesus gegründet ist, dass wir die erfahren, weil sie kein Privileg ist, die nur für Paulus gilt. Es ist ein Versprechen, eine Einladung an uns alle, die wir an Jesus glauben. Und ich will uns allen Hoffnung machen und dich vielleicht auch ganz persönlich herausfordern, diese weltliche Definition von Freude, kurzfristigem Glück auf den Kopf zu stellen und mehr zu erleben, wie die Freude Jesu aussieht. Wenn du dir die Fragen stellst, wem gehörst du, wem gehört dein Leben? Zu wem gehörst du? Wofür lebst du? Worauf freust du dich vielleicht auch in der Ewigkeit? Woher kommt die Freude im Herrn? Aus mindestens diesen drei Quellen. Wisse, wer du bist vor Gott, das ist deine Identität. Wisse, worauf es ankommt, ein Leben zu Gottes Ehre. Und wisse, wie es für dich weitergeht. Freu dich an der Hoffnung des ewigen Lebens. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du einen Paulus erwählt hast und ihm so viel Stärke und Freude gegeben hast, dass er im Gefängnis beim drohenden Tod von dir geleitet so wunderbare Worte schreiben durfte, die den Philippern Mut gemacht haben und die uns heute Mut und Trost und Hoffnung und Freude schenken sollen. Und wir beten, Herr, dass du ein Wunder an uns tust, nämlich dass diese Worte aus der Freude vom Philipperbrief, dass die nicht nur theoretisch bleiben, sondern dass du deine Freude, die Freude an dir, in unsere Herzen ausgießt und dort lebendig machst. Das bete ich, dass du jede und jede Einzelne hier damit segnest. Amen.